Hallo.
Hey David.
Hallo Robert. So, jetzt habe ich es einfach zweimal gemacht. Wie geht es dir?
Also eigentlich ganz gut. Ich muss ehrlich sagen, jetzt dieses Wetter, was ja nicht sommerlich zumindest in Berlin ist, nee, sondern ist schon krass. Fast herbstlich. Ich mag das ja sehr gerne. Ich mag das sehr gerne und mir geht das richtig gut damit. Ich mag das sehr gerne.
Ja, Kali und ich haben da auch immer Diskussionen, weil sie hasst alles, was nicht mit Sonne zu tun hat. Und ich muss auch sagen, so leichter Sommerregen.
Sitzt sie da nachts immer total wütend rum?
Sie sitzt generell immer total wütend rum. Ja, wie du siehst, ich bin noch nicht im Knast, trotz meiner Meinungen. Ich hätte mich sonst natürlich auf das berufen, was wir letzte Woche besprochen haben mit Maximilian Pollucker. Wir haben viele Nachrichten bekommen von Leuten, die uns geschrieben haben, ja, dass sie das richtig, richtig stark fanden, dass mal was anderes wir gemacht haben. Und haben dann gleich auch Vorschläge gebracht, wen wir noch so einladen.
Was war denn noch so dabei?
Mir hatte jemand geschrieben, wenn wir über Horrorfilme nochmal sprechen, da könnten wir doch vielleicht sogar auch einen Gerichtsmediziner oder.
Fände ich ja eigentlich nicht uninteressant.
Ja. Kann man alles mal machen, ja. Also
ja, ich habe auch einen kennengelernt vor einer Weile, aber ich glaube, der ist eher in Sachsen unterwegs.
Ach, Sachsen, Berlin, das ist doch alles.
Also der ist Pathologe auf jeden Fall.
Okay.
Ja. Ja. Und auch einer der bekanntesten, der so eigene Bücher. Geil, können wir mal fragen.
Können wir mal. Also, können ja, wir machen, also können zumindest.
Wir der sagt dir dann, welche Maden und so dir quasi sagen, welcher Leichenzustand und so,
ja,
und welche Käfer.
Wobei dafür muss man nur CSI.
Der kann uns aber wirklich sagen, welche Sachen richtig gut beobachtet sind. Aha. Und welche nicht so. Das ist ja uninteressant.
Ich habe heute ein Trivia mitgebracht, das du jetzt leider schon zur Hälfte weißt, weil du kennst den Namen. Ich stelle dir jetzt die Frage deswegen andersrum. Normalerweise hätte ich dich gefragt, kannst du dir vorstellen.
Ach so.
Was denn?
Nee, jetzt komme ich darauf, was du mit dem Namen machst.
Genau, ich habe dir schon den Namen, dann mache ich es mit den Zuschauern auch. Ich habe den Namen schon genannt, letzte Woche meinte ich, habe ein Trivia zu Ronald Reagan. Und zwar hat mir das ein Zuschauer eingesandt und ich wusste das noch nicht.
Der war Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.
So.
Und Schauspieler.
Ich, so krass.
Und Schauspieler.
Die USA hatten schon mal einen Präsidenten. Der war nicht nur Präsident der USA, sondern auch, und das fand ich spannend, der Screen Actors Guild. Und zwar von 1947 bis 1952. Er war vorher ja, der hat Schauspielerei, hat er begonnen, 1937, hat dann in hauptsächlich B-Filmen mitgespielt, so Sachen wie Wo ist Bonzo, wo er mit einem Affen zusammenlebt, alles so ein bisschen trashig, 50 Filme gemacht, und weil er immer so ein bisschen politische Ambitionen hatte und ich glaube auch seine damalige Frau Beziehungen hatte, ist er dann recht schnell Präsident der Screen Actors Guild geworden und hat dann aber 1952 diesen Posten abgegeben. Es gab auch eine Menge Gerüchte beziehungsweise auch bestätigte Fakten mit Mauscheleien, dass er zum Beispiel nur eine Sache, der hatte eine Künstleragentur und als Präsident der Screen Actors Guild hat er diese Künstleragentur so sehr bevorzugt, damit die ihm hinterher wieder Rollen zuspielen, und die waren aber auch wiederum mit der Mafia verstrickt. Also Ronald Reagan ist ein ganz schön fadenscheiniger Typ. Und dann gab es 1959 Verhandlungen zwischen der Screen Actors Guild und den Hollywood Studios, weil es war zu dem damaligen Zeitpunkt, es ging mal wieder ums Geld. Und dann erinnerte sich die Screen Actors Guild, dass ja Ronald Reagan in seiner Zeit als Screen Actors Guild Präsident schon mal mit den Hollywood Studios verhandelt hatte. Da ging es nämlich damals um die Fernsehtantiemen. Fernsehen war ja so neu in den 50ern. Und dementsprechend waren die Schauspieler damals schon so auf diesem Punkt, ja, was ist denn jetzt aber mit den Filmen, die da gespielt werden? Wo kriegen wir da unser Geld? Und Ronald Reagan war derjenige, der das quasi ausgehandelt hat. Und daran erinnerte sich die Screen Actors Guild und rief ihn an, beziehungsweise hat, glaube ich, eher eine Brieftaube geschrieben zu der Zeit und meinte, komm mal rum, wir stecken hier in den Verhandlungsschwierigkeiten. Und der hat dann den großen Streik ausgerufen von 1960, der dann zu einem Doppelstreik wurde. Das ist ja der letzte, glaube ich, gewesen, wo die Schauspieler 6 Wochen und die Autoren 21 Wochen gestreikt haben. Und in diesem Streik hat damals Ronald Reagan wieder verhandelt mit den Studios und hat dann quasi einen großen Sieg herausgearbeitet, der dazu führte, dass es dann da auch sowas wie eine Krankenversicherung für Schauspieler gab. Also es ist ein großes Ding gewesen. Deswegen ist dieser Streik relativ schnell zu Ende gewesen. Und das ging allein auf die Kappe von Ronald Reagan. Es gab hinterher auch in seinen Memoiren, hatte dann jemand über ihn geschrieben, dass er gesagt haben soll, dass die Verhandlungen mit Michael Gorbatschow nicht so schwer gewesen sein sollen wie die mit den Hollywood-Studios. Aber er hat das hinbekommen. Skurrilerweise ist er ja dann Präsident geworden. Und eine seiner ersten Anzahlungen, der ist ja dann immer mehr so in diese rechtskonservative Ecke abgedrängt und war dann Anti-Gewerkschaft. Also es gab mehrere Sachen, wo er als Präsident dann regelrecht da eingegriffen hat und zum Beispiel bei den Fliegern oder es ging um Air Traffic, hat er 11.500 streikende Leute feuern lassen. Und das ist insbesondere spannend, weil er ja vorher sich für Gewerkschaft eingesetzt hat, Gewerkschaftsboss war sozusagen.
Vielleicht und war er auch einfach nur machthungrig.
Der war super machthungrig.
Und ich denke mal, da machst du dann halt, wofür du da bist.
Aber das war nicht spannend, dass Ronald Reagan quasi der Streikbrecher gewesen ist, oder beziehungsweise nicht Streikbrecher, aber derjenige, der quasi dafür gesorgt hat, dass dieser letzte große Streik. Deswegen ist es vielleicht auch nicht so, jetzt brauchen wir Präsident Biden, der da eingreift, würde ich meinen. Oder Donald Trump, der ja selber auch Schauspieler war. Der könnte das doch beenden.
In Kevin Allein in New York.
Genau. Der hat doch bestimmt noch in anderen Sachen mitgespielt. Da gab es, vielleicht war es nur das, aber das ist da, wo
ja, aber Donald Trump brauchen wir gar nichts für niemals für irgendwas. Glaube ich.
Nee.
So geht es mir zumindest.
Aber der Streik in Hollywood ist auf jeden Fall...
Ich musste kurz denken, als du meintest, dass er mit einem Affen zusammengedreht hat. Da muss ich kurz an Trump denken.
Ja, um vielleicht nochmal das Update für euch nach diesem Trivia. Der Streik ist noch am Laufen.
Ja.
Und es gibt jetzt immer mehr, nicht nur Gerüchte über Verschiebungen. Also Dune 2 hat es noch nicht erwischt. Aber jetzt ganz frisch hat jetzt Sony Pictures gesagt, wir schieben jetzt mal. Das heißt... Craven the Hunter startet dieses Jahr leider nicht mehr, ist auf 2024 verschoben worden. Ich glaube, die anderen Sachen, die verschoben wurden, das waren eh Sachen, die erst nächstes Jahr kamen, oder?
Ja, Spider-Man Across the Spider-Verse hat das.
Der zweite
Beyond
Teil, ne?
The Spider-Verse, der dritte. Der kommt dann anscheinend auch später. Ja. Wir schauen mal. Ich glaube, noch ist da einigermaßen Puffer drin. Ne, weil es ja auch im Sommerloch jetzt gerade streikt, wo es tatsächlich auch alle so, solange das Ding nur so 3, 4, 5 Wochen geht, passiert, glaube ich, gar nicht so unendlich viel. Aber wenn es dann wirklich in den Herbst gehen sollte und in die Award-Saison, dann wird es sicherlich spannend.
Aktuell ist ja zumindest noch nichts irgendwie zu hören, dass man sich annähern würde, sondern eher hatte ich jetzt die Tage gelesen, dass Hollywood sogar überlegt, die Autoren einfach dann zu feuern oder zu ersetzen.
Und dann KIs zu füttern mit alten Drehbüchern. Ich hatte das jetzt gelesen, in der Cinema war ein Interview über die deutsche Synchronbranche zum Thema KI, dass hier auch ganz viele KIs angefüttert werden mit bekannten deutschen Stimmen ohne die Erlaubnis der Sprecher, sodass die theoretisch nachher bekannte Stimmen nehmen können, um ganze Rollen zu synchronisieren. Das ist ja so ein bisschen die Idee später. Es wird ja als ersten Versuch eine neue Pumuckl-Serie geben, glaube ich, auf RTL Plus war das. Und da kannst du dir dann aussuchen, ob du die neue Synchro haben willst oder die alte Stimme von Meister Eder und so, glaube ich. Oder nee, von Pumuckl, mit dem du das dann guckst, obwohl die, glaube ich, nicht mehr lebt. Ne?
Und die wird per AI erzeugt? Ich dachte, so weit sei AI noch gar nicht, dass
doch, die
das
wird, also das hatte ich gelesen, das sei so ein Experiment. Und perspektivisch wollen sie ja auch künftig ganze Münder, wusstest du das, so umpacken, dass wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Christian Bale dreht einen Film, dass eine KI seinen Mund ummünzt auf die deutschen Mundbewegungen mit
du
seiner deutschen Stimme.
Du hast mein KI-Video nicht gesehen. Ja.
Habe ich nicht gesehen, entschuldige.
Den Fall gab es schon. Ich habe in meinem KI-Video, was ich irgendwie Anfang des Jahres gemacht hatte, hatte ich den Fall von Fall genannt. Erinnerst du dich vielleicht, letztes Jahr ist jetzt gerade auf den Streamern erschienen vor ein paar Wochen, da geht es um so einen großen, ich glaube, es ist ein Wettermast oder so. Mhm. Und zwei Mädchen beschließen, sie klettern darauf und haben diese Schauspielerin beim Dreh improvisieren lassen. Und die haben dann beide dann auch immer so, oh fuck, ne, haben geflucht. Ja. Und hinterher, als sie es dann bei der MPAA eingereicht haben, hieß es dann, naja, mit so vielen Schimpfwörtern kriegt ihr von uns ein R-Rating. Und R-Rating bedeutet da drüben ja kommerziell auf jeden Fall einen Schlag in die Nüsse. So, und deswegen haben die dann per KI ein System.
Schlag in die Nüsse. Das heißt, ein Tritt in die Nüsse, ein Schlag ins
Gesicht. Nee, ja, nee. Es
Schlag in die Nüsse.
Ja, nee, ich dachte, ich
gut,
ja, mixe also, es mal ab.
Musst du lächeln.
Und daraufhin haben die per KI quasi diese Münder ersetzen lassen, sodass die mittlerweile in der Lage sind, ohne dass du es merkst, verschiedene Sprachfassungen auf diesen Film zu setzen und den Mund dann danach zu animieren zu lassen von einer KI. Die Frage, die sich mir da so ein bisschen gestellt hat, ist, was Netflix ja machen müsste, wenn sie das künftig anbieten würden, wäre...
Speicherplatzproblem.
Speicherplatz. Die ganzen Sprachfassungen müssten ja vorliegen. Du kannst zwar relativ rudimentär diese Münder dann...
Es sind halt keine Audiospuren mehr, die vielleicht 100, 200, 300 MB oder so einfach nur Wechsel bedeuten, wenn du eine Sprachfassung willst, sondern Videofiles in 4K, 2 Stunden, hast dann jedes Mal, weiß nicht, 10 GB oder was auch immer.
Ja, das wäre die Frage, wie sehr man dann später wirklich live etwas mit KI verändern könnte. Ob das nicht vielleicht gestreamt werden könnte. Aber da reden wir, glaube ich, wirklich von Zukunftsmusik noch, die erst in ein paar Jahren relevant wird. Aber interessant.
Aber die Zeit geht schnell ins Land. Ey. Wir sind bei Folge 124 inzwischen im Podcast. Wer sagt nicht, dass wir bei Folge 250 den ersten KI-synchronisierten Film sehen?
Ja, wer hätte in unserer ersten Folge gedacht, dass wir über solche Themen mal reden würden?
Und wer hätte gedacht, dass wir so weit kommen? Ich hatte genug Leute, die dagegen gewettet haben.
Ja. Und damit herzlich willkommen zu dem unwahrscheinlichen Podcast 2 wie Pech und Schwafel.
So, wir haben eine ganze Menge nachzuholen. Serien sind zu Ende gegangen. Auf Netflix wurde jemand geklont. Gruselig hat Disney es versucht im Kino. Und die Turtles sind zurück. Mhm. Die mutierten Schildkröten. Während übrigens Barbie und Oppenheimer nicht mal 50% Drop gemacht haben in den USA und in Deutschland sogar zulegen. Mhm. Barbie 33% zugelegt. Barbie hat schon über 2 Millionen Kinobesucher.
Ja, ja.
Zweiter erfolgreichste Film des Jahres bis jetzt.
Ist auch. Erinnerst du dich von ein paar Folgen, als du von mir wissen wolltest, von welchem Film ich glaube, dass er als nächstes die Milliarde einspielt? So oder so ähnlich lautete die Frage. Auf jeden Fall warst du nicht mitgegangen bei der These, dass Barbie eine Milliarde machen würde. Und
glaube ich nicht.
Der hat weltweit 750 Millionen jetzt schon in der zweiten
Woche. Hat er noch keine Milliarde. Also bis jetzt habe ich recht.
Ja, okay, bis jetzt hast du recht.
Aber ich gönn's dem Film total. Aber ich freue mich auch total für Nolan und Oppenheimer, dass diese beiden Filme jetzt gerade so den Sommer tragen und auch Elemental, du hattest das letztens, glaube ich, off-record gesagt, so nach und nach sich erholt.
Ja, der erholt
und
sich.
Und auch in Deutschland, das dritte Wochenende in Folge. Na, das Wetter wird auch schlechter. Ne? Jetzt gucken die Leute, was gibt's denn so? Und ich glaube, Mission Impossible, ich habe jetzt da nicht auf die Zahlen geguckt, aber der muss jetzt so ein bisschen darunter leiden, ne?
Mission Impossible hat halt leider das Problem, dass, also da gibt es gerade viele Thesen, was da jetzt das Problem sein könnte. Es gibt Leute, die sagen, dieses Part One schreckt Leute ab. Da bin ich mir immer so unsicher, aber ja, klar, es kann natürlich sein, dass wenn du auf dein Geld achten musst und sagst, ich gehe jetzt mal ins Kino, will mir einen Film angucken und wenn du weißt, dass wenn du diesen Film guckst, du auf jeden Fall noch einen zweiten gucken musst, vielleicht ist das ein Argument für viele. Großes Problem war aber wohl auch, dass Tom Cruise unbedingt wollte, dass der Film in den IMAX-Kinos läuft und da ist jetzt Oppenheimer drin. Und zwar, weil Christopher Nolan ist halt einer der größten Redelsführer für IMAX. Der macht ja ständig Werbung dafür und IMAX bevorzugt den einfach so. Und dadurch hat Dead Reckoning halt auch eine ganze Menge an Screens verloren. Ich bin überrascht. Ich finde es krass, weil bei The Flash und bei Indiana Jones, ne, da waren die Kritiken nicht gut. Aber Dead Reckoning ist der bestbewertete Film der gesamten Reihe. Und trotzdem funktioniert er nicht. Und obwohl Tom Cruise ja letztes Jahr angeblich das Kino gerettet haben soll.
Ein bisschen wie bei Immobilien so. Lage ist einfach dieser Kinostart eine Woche vor Oppenheimer und Barbie.
Ja, und das hätte man kommen sehen können, ne? Das muss man auch sagen. Also,
na, vielleicht denkt man nach Top Gun Maverick. Es gibt halt anscheinend dann Größeres. Das andere trifft gerade einfach mehr diesen Nerv und diese Lust. Und letztendlich ja auch, sage ich mal, entweder wenn du das coolste Kinoerlebnis haben willst, so mit der Menge, hast du, glaube ich, bei Barbie ein gefundenes Fressen. Und wenn du so das cineastische Erlebnis haben willst, dann bist du sicherlich mit Oppenheimer fühlen sich viele gut aufgehoben. No, und wenn du jetzt Action sehen wolltest, dann hattest du schon Fast, dann hattest du schon Indiana Jones, du hattest vielleicht nicht die beste Action, aber du hattest schon erst kürzlich Action.
John Wick hattest du auch dieses Jahr.
Ja, hattest du ein bisschen zurück, sage ich mal, aber du hattest auf jeden Fall so dieses Genre schon auch ein bisschen gesättigt.
Transformers.
Ja, Transformers, ja, da hast du vollkommen recht, David.
Sehr viel recht.
So, wollen wir mal anfangen?
Ich hab Lust auf alles.
Du hast Lust auf alles?
Ja, ne, ich möchte A wissen, wie fandest du denn Secret Invasion? Das habe ich mir jetzt auch noch reingeballert.
Ja?
Ja. Ich möchte natürlich auch auf jeden Fall vom schlechtesten Film oder einem der schlechtesten Filme des Jahres erzählen. Aber ich glaube, worauf habe ich Lust? Ich glaube, Secret Invasion. Und dann kannst du gleich auch noch vielleicht zum zweiten Teil von Witcher 3.
Hast du nicht geguckt?
Ich bin raus.
Okay, Secret Invasion. Wo haben wir schon mal drüber geredet? Ja, wir haben schon mal so leicht angefangen.
Ach,
okay,
sein.
Mini kurz. Die Skrulls suchen ein Zuhause. Außerirdische, die Shapeshifter sind. Nick Fury hat ihnen gesagt, ich besorge euch ein Zuhause. Hat sich aber rausgestellt, die müssen eigentlich jahrzehntelang warten und fühlen sich, wie es nun mal ist, betrogen um eine mögliche Heimat. Und inzwischen gibt es verschiedene Strömungen in den Skrulls. Die einen sagen, wir bleiben verborgen unter den Menschen, weil sie inzwischen auch bis in die höchsten politischen Kreise existieren und können vielleicht warten, bis wir eine Heimat dargeboten bekommen auf einem anderen Planeten. Und andere sagen, nee, wir übernehmen jetzt die Erde und löschen die Menschen aus. Das ist im Grunde die Grundgeschichte. Wenn man es mal runterbricht davon, dass da irgendwo Marvel draufsteht und irgendwo Skrulls und Außerirdische sind, die sich gefühlt eigentlich keine große Rolle spielt, ist eine Spionage-Thriller-Serie, in der Nick Fury, der sonst immer mysteriös agiert, einen Schritt voraus ist, noch ein bisschen von seinem Privatleben und seiner Vergangenheit preisgibt. So, das sind eigentlich die interessantesten beiden Kernelemente für mich. Einmal, wenn es um Heimat geht und das Gefühl, okay, wo wollen wir hin? Und das andere ist Nick Fury, vor allem in Folge 4. Da geht es quasi um sein privates Zuhause und seine Liebe, die er irgendwann mal gefunden hat im Leben. Für mich eigentlich so das Beste an der ganzen Serie, wenn sie mal ganz kurz auf die Bremse tritt und mal die Menschen Menschen sein lässt. Ansonsten fand ich es eine ziemlich langweilige Serie, in der fast alle komplett austauschbar sind. Also am besten finde ich Ben Mendelsohn, dessen Figur Talos als so eine Art Brücken, so ein General der Skrulls zwischen Mensch und Skrulls als einziger so ein bisschen moralisch nachvollziehbaren, manchmal auch spürbaren Charakter mit sich trägt. Der wächst so ein bisschen. Kingsley Ben-Adir als Gravik, das ist eigentlich das schwere Gegengewicht, der am Anfang noch mit so einer, sage ich mal, kantigen und roughen Aura auftritt, wo ich dachte, na mal gucken, ob da was kommt. Der verblasst immer mehr, je länger diese Serie geht und wird immer austauschbarer. Damit hat sie kein Gegengewicht mehr. Außer Emilia Clarke und Olivia Colman machen sie gar nichts. Also Olivia Clarks Rolle, über die wird mehr geredet, als dass sie sein darf. Und Olivia Colman ist die ganze Zeit, ich meine, ist eine fantastische Schauspielerin, aber die wirkt so gestaged cool, ohne dass ich weiß, woher das kommt. Das fand ich dann auch total schade, ehrlicherweise. Und am Ende sieht dieses Shapeshifting oft nicht gut aus und diese Skrulls, zu diesem Volk wird keine so richtige Verbindung aufgebaut, finde ich. Und damit ist es eine Serie, die vor allem dann abkackt, weil sie ein ganz schreckliches Finale wählt.
Ja.
Wo dann auf einmal, ach stimmt, da steht ja Marvel bei uns drauf, wir müssen noch irgendwas mit Kräften machen. Und das wirkt so, als wollte man irgendwie so richtig faul zu einem Ende kommen. Und ich dachte mir eigentlich beim Gucken, diese Serie hat keinen Bass und sie ist das perfekte Beispiel dafür, dass Disney oder Kevin Feige auf seinem Board geschrieben hat über eine lange Zeit, dann machen wir den Film und die Serie und erstmal quantitativ abgesteckt hat, wann muss was rauskommen, damit die Leute Disney Plus abonnieren. Qualität suchst du hier vergeblich und das ist der nächste Schritt bergab in der Phase 4 von Marvel Cinematic Universe.
Ja, zumal Secret Invasion für die Comics ja ein großes Ding gewesen
okay,
ist.
Okay, es gibt also das alles als Comicvorlage.
Secret Invasion ist neben diesen Sachen, die wir jetzt schon hatten, nämlich der Infinity War, hieß glaube ich ein bisschen anders in den Comics, aber Secret Invasion ist eine große Comic-Storyline gewesen, in denen ja dann üblicherweise die Comics dann auch so zu Crossovern führen.
Hast du das eigentlich gelesen oder beliehst du dich denn darüber, warum diese Comics noch existieren? Weil du ziehst oft Parallelen zu Comics, aber ich zum Beispiel komme gar nicht zum Comics lesen. Weißt du das dann so von Fans und Foren?
Ich habe früher viele Comics
oder?
Gelesen, allerdings bin ich nicht so bei Marvel gewesen. Die einzige Comicserie, die ich von Marvel gelesen habe, für einen gewissen Zeitraum, weil kannst du gar nicht von Anfang an, war X-Men. Ja. Da habe ich vorwiegend die Ära mitbekommen, Age of Apocalypse. Also dieser grauenhafte Film, den wir jetzt ja auch noch bekommen haben, ist in den Comics eine ganz fantastische Nummer mit, da kommt dann auch noch Legion, der Sohn von Professor X, zu dem es ja auch mal eine Serie gegeben hat, wenn du dich entsinnst.
Ja.
Der erschafft dann eine Zeitlinie, in der Apocalypse der
Wie wird, kann er X im Rollstuhl? Also wir hatten den, also biologischen Sohn hat er in den Comics? Wird das erklärt?
Dafür bin ich nicht mehr genug
Ach so,
drin.
Aber es wird, okay,
ich glaube aber ja, der hat ein Kind zeugen können und der, das ist unglaublich mächtig, aber leider schwer gestört. Und dadurch kommen sie dann mit dem ins Gerangel. Ich habe dann danach noch Onslaught gelesen, wo Professor X ein Supermutant wird und tatsächlich der große Bösewicht für eine ganze Weile. Magneto wird dann gut und so. Und das war so eine schöne Phase, aber eigentlich habe ich eher andere Comics gelesen. Ich war nämlich großer Fan von Spawn, Witchblade und The Darkness. Diese drei Comics waren so, weil ich habe immer gerne dunkle Stories gelesen und Spawn und The Darkness waren meine absoluten Favoriten. Ich warte auch immer noch auf den The Darkness-Film. Das würde ich super gerne sehen. Da gab es mal ein Videospiel zu und das war brillant. Aber ich kriege das dann immer so ein bisschen mit, ne? Secret Invasion. Ich gucke auch sehr gerne Sebastians Videos von Filmstarts und der macht ja auch immer so Deep Dives in diese Comic-Sachen und da erfahre ich dann auch eine ganze Menge. Was ich auch erfahren habe, dass diese Serie 212 Millionen Dollar gekostet haben soll.
Wie denn?
Ja, das ist die Frage, die ich mir auch die ganze Zeit gestellt habe. Also klar, im Finale dann wird es dann noch am ehesten sichtbar, aber auch da sind die Effekte mal wieder so, weil diese...
Besser als bei Witcher.
Besser als bei Witcher? Okay, das musst du mir dann sagen. Aber was ich halt dramatisch fand war, und das ist eine Sache, die hat man online zum Beispiel sehr, sehr viel gelesen, da hatten viele Leute geschrieben, Mensch, She-Hulk, die Serie, ich weiß nicht, ob du die zu Ende geguckt
hast.
Die
habe ich zu Ende geguckt,
aber
ich habe nur das Marvel nicht
gesehen. In der allerletzten Folge, da machen sie sich ja genau darüber lustig. Wenn du dich entsinnst, gibt es da so einen angedeuteten Endkampf und dann sagt She-Hulk, Moment, das ist doch immer dasselbe bei Marvel. Das ist die ganze Zeit...
Da traf sie auf Kevin, das war die ganze Nummer, ne?
Genau, Kevin. Und sie ist vorher im Writers Room von Marvel und sagt... Dann geht es irgendwie darum, sich darüber lustig zu machen, dass es natürlich am Ende immer so diese Superschlacht, diese CGI-Schlacht geben muss. Und genau das macht diese Serie wieder, die vorher so halbwegs stille Thriller-Spionagenummer sein möchte und dann plötzlich eskaliert. Der Bösewicht Dravik, wie du sagst, wird immer blasser, aber ist auch so einer, der am Anfang wird er so eingeführt, so als der Anti-Nick Cage, der nicht Nick Cage, sondern Nick Fury, Entschuldigung, der zwar der Böse ist, aber genauso clever. Ja, der ist auch so einer, der hat die Fäden in der Hand und als das zeigt er sich in der Serie irgendwie nie so wirklich. Also er begreift relativ spät, wenn Leute ihn betrügen, aber dann gerade im Finale merkt man so, jetzt wird er regelrecht dämlich gezeichnet, weil das Drehbuch es jetzt halt so braucht. Und dadurch geht das Drehbuch generell mit den Charakteren auf eine Weise um, die ich total abstrus finde. Ich hatte letztes Mal ja schon gesagt, wo wir über die ersten zwei Folgen gesprochen haben, dass ich Nick Fury irgendwie komisch finde. Das hat sich insofern verfestigt, weil die Serie... Die macht zwei komische Entscheidungen. Auf der einen Seite zeichnen sie ihn so als den alten, gebrochenen Mann, erklären das aber nicht so wirklich. Und dann gibt es diese Personen, die ganze Zeit sagen, du bist schuld, du hast uns verlassen. Und ich habe auch das nicht so richtig verstanden, weil ja in der Handlung irgendwie das so hergeleitet wird, dass er auf seiner Space Station gesessen hat, um da die Geschicke der Menschheit zu lenken und eigentlich ja dann niemanden verlassen hat. Und dann wird irgendwie so eingeführt, dass eigentlich hat Nick Fury, der immer allen einen Schritt voraus war und der als derjenige, der mit dem großen Masterplan gezeichnet wurde, stellt sich heraus in der Serie, dass er das eigentlich alles gar nicht aus eigener Kraft geschafft hat, sondern mit der Hilfe der Skrulls. Und dadurch wird seine Figur, wie ich finde, auch so ein bisschen entwertet. Es wird ja so gesagt, so dass viele, sagt Talos an einer Stelle, sagt dann zu ihm so, naja, du hast doch vieles uns zu verdanken. Und da dachte ich so, oh, nee, das funktioniert mit dem Charakter irgendwie so gar nicht. Aber generell fand ich, es ist eine Serie, in der sehr viele Leute voreinander sitzen und wirklich dröge Gespräche führen. Selbst dieses, was du erzählt hast, was er in diesem Haus führt, fand ich unglaublich scheiße.
Na, ich finde, eine von diesen Gegenübersitz-Szenen, da sitzt da jemand gegenüber, mit dem es zumindest eine längere Verbindung gibt.
Mhm.
Und Nick Furys Abwesenheit, was das mit anderen machen kann, das fand ich schon interessant.
Ja, es hatte so Momente, immer wieder so, wo ich dachte so, ja, da mach doch mal mehr draus. Aber es ist irgendwie nichts passiert, sodass ich, ne, bis Folge 5 langweilt man sich und in der 6. passiert dann alles und ja.
Also was ich sehr interessant finde, ich finde schon allein in der Lauflänge der Serien verrät Disney und Marvel, wie berechnend gefühlt sie rangehen. Die ersten beiden Episoden gehen so 50, 55 Minuten. Mhm. Ja, so nach dem Motto, guck mal, ihr kriegt ja jetzt richtig was zum Reinsteigen. Und dann gehen alle anderen Folgen nur so
35 Minuten.
Ja. Warum sind die alle? Also die wissen schon genau, wie sie es platzieren und machen die anderen Episoden 20 Minuten kürzer. Das finde ich schon...
Ja, also das ist ein monströser Fail. Man hört ja, dass die Zuschauerzahlen gar nicht da sind. Eve von Moviepilot zum Beispiel war jemand, der hatte, die machen ja immer diese Recap-Reihe, die hat er eingestellt, weil er gesagt hat, so das klickt niemand. Also das Interesse ist super gering. Und das finde ich krass. Also da kriegt Marvel gerade jetzt auch so ein bisschen die Karte dafür gezeigt. Und viele Leute sagen ja, die produzieren so viel. Ich finde, sie produzieren zu viel Schrott. Und das ist halt hier wieder so ein Ding. Es ist oftmals so Sachen, wenn du jetzt zurückdenkst, Moon Knight zum Beispiel, hat das irgendwas mit dir gemacht? Oder She-Hulk jetzt ja auch. Ne?
Bei den Serien ist, glaube ich, nur Loki wirklich hängen geblieben.
Ja, Loki ist hängen geblieben.
Und da kommt die zweite Staffel ja auch bald.
Bald
ist nicht mehr lange. Ansonsten weiß ich nicht, was mich da so interessieren sollte. Was
Falcon
da noch kommt.
And the Winter Soldier.
Nee, gar nicht. Nicht Marvel. Also ich mochte noch viele Passagen aus... WandaVision.
Ja.
Das mochte ich
nicht. War ja die erste Serie.
Ja.
Erzähl mir mal was von The Witcher Staffel. Wie viele Folgen sind es jetzt nochmal?
Es sind noch drei. Also noch drei. Fünf waren 3.1 und jetzt 3.2. Also
ich habe nur dein Gesicht auf dem Thumbnail gesehen
also
und dachte, okay.
Es ist wirklich... Ich schreibe ja auch, wenn so neue Folgen sind und so, schreibe ich ja dann nochmal so meinen Kritiküberblick, so alles neu. Füllt es so aus? Wie lang sind die neuen Episoden? Wann sind die raus? Und schreibe mir nochmal so die neuen Eindrücke. Ich so, nee. das verweigere ich hier. Ich war richtig so, nee, die geben sich keine Mühe, das kannst vergessen, dass ich mich jetzt nochmal hinsetze, weil das ist genau das Gleiche geblieben. Also wenn du dich erinnerst, aus meiner Sicht fing es mal ganz schön an mit Ciri, Yennefer und Geralt und danach gibt es diese Wege und es bleibt so. Es bleibt einfach genau so. Sie fangen mit einer 6. Episode an, wo auf einmal dann total viel passiert, nochmal Action auf diesem großen Bankett, dieser große Empfang, der da ist. Alle wollen irgendwie allen gefühlt an die Kehle so. Also was sie damit versuchen, ist so eine Art Reset der Machtstrukturen, wo Leute dachten, ah, dahin wird's gehen. Nee, da wurden wir verraten. Jetzt schlagen wir uns auf die Seite durch. Du endest dann aber wieder in einem Gelege oder in einer Situation aus verschiedenen Lagern, die Verschiedenes wollen. Nur weil du die Karten neu mischst, ist das Blatt nicht schöner. So ungefähr so.
Es wurde ja vermutet, dass die letzten 3 Folgen hauptsächlich irgendwelche Schlachten sind. Ist das der Fall?
Finde ich auch nicht. Also die 6. Episode einigermaßen und danach ist das wieder eine ganze Menge Gelaber und vor allem die große Ciri-Show. Also da steht Witcher drauf, aber Witcher ist da nicht mehr drin. Es geht viel um sie, vor allem die vorletzte Episode wird regelrecht extrem gedownvoted online, weil das ist so Ciri und ihr Fiebertraum. Sie hängt in der Wüste rum die ganze Zeit. In einer
das
Wüste,
klingt wie
in der sie hat Visionen. Es geht um die Konfrontation ihrer möglichen guten, aber auch bösen Seite. Es ist so ein wirklich schlechter Versuch von einem Psychogramm, warum sich jemand entscheidet, vielleicht in die eine oder andere Richtung zu gehen. Und es mündet in so dem schlechtest animiertesten Feuereffekten, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Es ist wirklich anstrengend, das weiterzugucken. Es geht noch mehr bergab. Und man kriegt diesen Gedanken nicht raus, finde ich, dass Henry Cavill da irgendwo, ich will nicht sagen betrogen wurde, er hat einen Haufen Geld bekommen und sein Job ist zu Schauspielern. Muss man jetzt nicht hinterher trauen und sagen, ach, der Arme, der kann sich mit seinen 100-Dollar-Scheinen die Augen abwischen. Aber unabhängig davon, der liebt das halt einfach. Die hatten alles, was sie hatten in ihrem Hauptdarsteller, wenn sie dem zugehört hätten, was richtig Tolles zu machen. Die haben fertiges Produkt. The Last of Us hat's gezeigt. Die haben bei The Last of Us nur, das ist jetzt auch nicht einfach, aber nur das Computerspiel gefühlt 1:1 an vielen Stellen übernommen und damit einen grandiosen Erfolg gefeiert. Und warum bei Witcher nicht drauf setzen, dass du die Spiele und anscheinend Bücher hast, die eine riesen Fanbase haben. Ich meine, ist es nicht schon fast arrogant zu glauben, man könnte daraus noch was Eigenes kreieren, was noch besser sei?
Also was sie ja machen, ist halt die Bücher auch so wahllos zu vermischen. Ich meine, diese Staffel basiert jetzt hauptsächlich auf einem Buch und trotzdem bringen sie einige Sachen halt durcheinander, machen eigenes Zeug. Last of Us hat ja auch eigene Impulse gesetzt. Wenn du dich entsinnst, diese ganze Folge, wo die beiden ja,
absolut.
Männer...
Absolut, meine Lieblingsfolge, aber genau. Auch die von vielen meist in dieser Welt, muss man
sagen. Die Folge gibt es aber. Diese Folge, von der du sprichst, wo diese beiden Mädels in diesem abgeschalteten... Nee?
Nein, die beiden Männer abgelegen in ihrem...
Das meine ich. Aber du meintest, es gäbe noch eine zweite Folge? Mhm. Na, es gibt ja noch diese eine Folge, wo Ellie und...
Genau, in der Shopping Mall.
Genau, und das ist tatsächlich aus den Videospielen, aus dem Add-on davon. Aber das mit den beiden Männern war neu. Und ich fand, klar kann man sich darüber aufregen, dass sie da eine ganze Folge etwas widmen, das dann nichts mehr mit den Hauptcharakteren zu tun hat. Und in der Gesamtstruktur war ich da auch so ein bisschen, da ist man zu weit weg von den Charakteren. Aber was ich schön fand, ist, das hat dem Worldbuilding einfach noch mehr Futter gegeben. Ich habe durch diese Episode trotzdem erfahren, wie läuft das in der Welt ab? Wie ist es zum Beispiel, wenn du zum Beispiel als Prepper dich schon mal vorbereitet hast auf die Apokalypse und wie gehst du dann damit um?
Und du greifst dabei auch, sage ich mal, auf Gelerntes zurück. Also es gibt ja mit The Walking Dead quasi eine Serie, die solche Dinge zeigt.
Genau.
Es gibt genug Formate, von denen du dahingehend lernen kannst und zu The Last of Us jetzt, glaube ich, auch nicht endlos viele Bücher nochmal als Vorlage. Also da gibt es genug, sage ich mal, sichere Faktoren, auf die du hineingehen kannst. Und vor allem ist es dann nur mal ein Teil und es sind Charaktere, die sonst anscheinend keine so große Rolle gespielt haben. Aber wenn du an Ciri, Geralt oder Yennefer rumdoktorst, ist das eine andere Idee. Ja, also The Witcher geht kontinuierlich bergab und ich schwöre dir, ich weiß schon gar nicht mehr so richtig, was am Ende passiert. Für mich war dann bloß noch so die Frage, vielleicht lassen sie Geralt ja draufgehen oder nicht. Oder wo will das überhaupt mal alles hingehen? Dann gibt es dann auch so einen ganzen Abschnitt, da denkst du, du bist bei den Ringe der Macht wieder drin, wo jemand... Nee,
die,
nicht
also ich hatte gelesen,
Stelle.
Die Watch-Through-Rate liegt bei unter 40%.
Also ist wirklich,
die Leute gucken
Gina
nicht
hatte
mal
sich
zu
so
Ende.
Gefreut auf die 3. Staffel und hat nach Episode 2 gesagt, nee, das gucke ich nicht. Wirklich,
obwohl
die ist jetzt raus.
Ihr heiliger Henry Cavill?
Ihr heiliger Henry, nee, das guckt sie nicht.
Aber er ist
sie
auch, glaube ich, nie Oberkörper... Doch, er sitzt einmal in der Badewanne.
Das ist eine andere Staffel, glaube ich.
Nee, er ist doch jetzt mit in Folge 4 ist das.
Ach so, ja, trotzdem, nee, tut sie nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also Liam Hemsworth, das...
Gina, wenn du das hörst, in Folge 4 ist er oberkörperfrei. Schau die doch nochmal weiter.
Sie hört das, sie hört jede dieser Episoden. An dieser Stelle fällt mir übrigens noch eine Sache ein. wir haben ein bisschen Feedback bekommen. Wir haben so ein bisschen technische Umstellung im Hintergrund des Podcastes. So, und deswegen kam ein bisschen auch Feedback, oh Leute, da ist ganz viel Werbung bei euch drin. Manche hatten letztes Mal bis zu 5 Spots drin. Ja. Das war ein Fehler in der Umstellung. Wir haben das alles so schnell wie möglich versucht zu korrigieren. Manche brauchen Server dann noch, bis alles wieder richtig ausgespielt wird. Ihr solltet nicht mehr als maximal wie gewohnt 2 Mal Werbung bei uns im Podcast haben.
Und vor allen Dingen nicht vor dem Podcast.
Ja, und auch nicht vor. Sollte das passieren, dann entschuldigt's bitte. Und aufgrund dieser technischen Umstellung ist es aber auch so, dass auch bei alten Folgen manchmal neue Werbespots quasi eingespielt werden. Und dadurch, die sind mal kürzer und mal länger, würden die Shownotes nicht mehr richtig stimmen. Und manchmal fragen Leute, wo sind die denn aktuell hin? Wir sind dran, das irgendwie zu lösen, ja. Aber ihr findet die aktuell nicht mit den Timestamps. Aber da sind wir auch ein bisschen unglücklich mit, aber versuchen das mal zu ändern. Das fiel mir gerade ein.
Ja, wollte ich gerne es war mal jetzt irgendwie so ein Hin und Her. Ich habe bei Spotify mal hatte ich jetzt Timestamps, dann wieder nicht. Dann haben sie aber auch nicht mehr gestimmt, weil die Werbung so, die wird jetzt, das muss man dazu sagen, durch diesen neuen Hoster, bei dem wir sind, wird die dynamisch eingespielt. Und wenn wir vorher dann aufschreiben, welche Timestamp es gibt, dann passt das natürlich mit dieser dynamischen Werbung nicht mehr. Und dann verschiebt sich das danach 2 Minuten. Das ist unglücklich. Eine Sache vielleicht aber noch zu Spotify. Ich habe jetzt gesehen, dass es da eine Kommentarfunktion gibt. Da steht jetzt unter jeder Folge, wie fandest du diese Episode? Und ihr könntet uns, wenn ihr möchtet, dort zum Beispiel auch Feedback geben, weil es ja sonst für den Podcast gar keine Möglichkeit gibt, das irgendwie zu tun.
Apple hat das auch noch bei Podcasts, glaube ich. Ja, da kann man, glaube ich, auch
schon. Stimmt, bei Apple. Generell ist es wichtig, dass ihr alles von uns super findet und dann auch 5 Sterne dafür vergibt. Also,
oder 10, je nachdem, was maximal gibt.
Ja, ich glaube, es sind immer nur 5 oder so. Ja,
okay, dazu. Kommen wir zu, also Witcher, nee, wirklich nicht. Ich freue mich auch, so ist mir egal. Ja, ist mir wirklich egal.
Ist dir egal.
Wenn du bei Netflix Witch eingibst, so Richtung Witcher, kriegst du auch gefühlt mehr Making-ofs und Behind-the-Scenes-Sachen vorgeschlagen als die Serie selbst.
Ich bin sehr gespannt, ob sie diese 4. Staffel mit Liam Hemsworth, die wird ja wahrscheinlich kommt. Ja, aber ich kann mir vorstellen, weil sie die so früh angekündigt haben, dass sie wahrscheinlich kommen wird, weil es irgendwelche Verträge wahrscheinlich schon gibt mit Liam Hemsworth auch.
Ja, sie können es wahrscheinlich einfach ausbezahlen und dann ist gut, aber.
Aber die sind ja jetzt auch, was ich neulich erzählt hatte, jetzt ist es dann das 3. Mal, diese He-Man-Serie, die sie eingestampft haben, für die hatten sie wohl, glaube ich, schon 30 Millionen rausgeworfen und haben es trotzdem eingestampft. Die sind also nicht scheu, auch wirklich Millionen zu versenken.
Das soll man machen, wenn man so viele Abonnenten hat. Sie wachsen ja auch gerade durch ihre Strategie, dass man nicht aus mehreren Haushalten gucken darf.
Ja.
Haben sie jetzt mal wieder so 5 oder 6 Millionen Abonnenten dazu bekommen, glaube ich. Aber ich habe die Zahl nicht genau im Kopf.
Oder wegen dem Film, den wir jetzt gleich besprechen.
Welchen Film?
They Cloned Tyrone.
They Cloned Tyrone. David schrieb mir und sagte,
ja. Robert,
guck den mal, der ist ja ein spitzenmäßiger Spitzenfilm, du. Muss den gucken, ey. Der ist ja so spitze. Und wenn du dabei bist, guck gleich noch die Val Kilmer-Doku. Die ist jetzt auch raus auf, weiß ich nicht mehr, aber guck den.
Hast du die geschaut? Nee, ne?
Nee, noch nicht. Mache ich aber, hole ich nach. Ja. Stimmt. Der Clone Tyrone bei Netflix auf Platz 2 der deutschen Filmcharts ist ein gutes Zeichen. Wenn es nicht auf 1 kommt, ist keine Komödie mit Kevin Hart. Und dann hat es eine Chance, auch was zu können.
Ja, ich glaube, auf der 1 war Missing. Ein Film, den wir, glaube ich, dieses Jahr gar nicht besprochen haben.
Nee, auf 1 war Venom 2.
Ja, aber dann erst jetzt seit Neuestem. Bei Venom ist erst seit Freitag, glaube ich, draußen. Okay. Aber letzte Woche war Missing die 1. Den wollte ich mir noch anschauen, weil ich glaube, du hattest den auch nicht gesehen.
Nein.
Das ist ja die Fortsetzung zu Searching.
Ach,
ja, erinnerst
doch,
du dich?
Klar, habe ich Missing gesehen. Nee, der heißt aber nicht Missing.
Doch, Missing. Also Searching war ja der, wo, ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, John M. Chu, glaube ich, der sitzt vor einem Bildschirm und ja, die ganze Zeit. So ein,
den anderen habe ich gesehen, wo der Vater weg ist. Nee, die Mutter weg ist.
Und das Mädchen. Das Mädchen versucht herauszufinden, wo sie...
Genau, habe ich geguckt. Ist der Missing?
Der ist Missing.
Habe ich gesehen bei Sony. Fand ich gut. Der fand ich wirklich gut.
Dann muss ich mir den auch anschauen, weil der ist jetzt auf Netflix.
Also wenn du Searching mochtest, der funktioniert und sogar ein bisschen cleverer.
Ah.
Finde ich noch an manchen Stellen, weil er auch so eine Brücke baut.
Dann gucke ich mit der Kleinen mal.
Und vor allem... Der ist auch, nein, das kannst du selber erleben.
Okay, ich erlebe.
Ich verrate dich. They Cloned Tyrone. Ich konnte mir so gar nichts darunter vorstellen. Und wenn man den ganzen Film guckt, wird man auch nie so richtig erfahren in den ersten 98% des Films, warum der Film eigentlich so heißt, glaube ich, oder?
Eigentlich.
Ich kriege erst sehr spät so eine Idee, warum.
Es ist die letzte Szene.
Ja, die letzte Szene. Okay, weil manchmal sitze ich dann so da und denke so, warte mal, ist jetzt wirklich so? Ich brauche immer quasi nochmal eine externe Bestätigung, dass ich nichts verpasst habe. Was erwartet uns? Also passt mal auf da draußen, ja. Stellt euch vor, ein Drogendealer, ein Zuhälter und eine Prostituierte, die haben ja alle schon jetzt nicht so standardisierte Leben. Aber auch die stellen fest, irgendwas komisch. Irgendwas komisch in unserer Nachbarschaft. Manche Menschen müssten eigentlich tot sein und sind es nicht. Die Werbung im Fernsehen ist irgendwie so komisch penetrant in letzter Zeit. Und obwohl hier schon vieles merkwürdig ist, benehmen sich die Leute noch merkwürdiger
teilweise. Vor allen Dingen, wenn sie Chicken Wings essen gehen.
Vor allem, wenn sie Chicken Wings essen gehen.
Oder beim Friseur waren. Mhm.
Alles so in einem 70er-Jahre-Stil, weil auch Blaxploitation schon so ein Thema des Films ist. Aber gleichzeitig dann trotzdem mit modernen Anleihen. Also man hat in diesem Film Röhrenfernseher, aber auch eine Prostituierte, die über Blockchain redet. Mhm. Also so, man versucht so 70er-Jahre zu kultivieren und dann auch noch mehr oder weniger ein Regiedebüt von jemandem in einem Film mit einem ganz körnigen Look rund um eben dieses Trio dieser drei ultra unterschiedlichen Akteure, gespielt von John Boyega, Jamie Foxx und Tiona Paris. Die hat mich nicht auf dem Schirm gehabt, aber die...
Die ist in der WandaVision-Serie, die du ja so wundervoll fandest und wo so du gut aufgepasst hast.
Ich bin manchmal einfach nicht so gut bemerken.
Das ist die, die dann zu dieser Superheldin wird, weil sie durch dieses Schild durchläuft.
Darum bist du ja zum Beispiel brillant. Du kennst so gefühlt jeden zweiten Namen.
Ich bin generell brillant.
Du könntest durch die Zac Efra gehen und alle mit Handshake und Nachname wahrscheinlich Hallo sagen. Ich kann das nicht.
Ich habe jetzt gestern wieder eine ganze Reihe Mad Max-Klone geguckt aus Italien. Unter anderem habe ich mir gestern Abend die Solo-Kampfmaschine und der Kampfkoloss angeguckt. Und den Tag davor, der Junge und sein Hund. Ich bin gerade voll in diesem Atomic Wasteland-Subgenre drin und dachte, es ist so schade.
Es wäre schön zu sehen, wie viel Spaß du hast, das zu machen.
Ja, ich habe
das übrigens auch nicht.
Gestern war ein Tag, wo ich so miese Laune hatte. Und
weil
dann
wir uns so lange nicht gesehen hatten. Und
ja,
du wusstest, du musst das bis heute
noch
aushalten.
Ich muss bis heute warten, ja, ja. Ah, okay. Und habe dann abends diese Trash-Filme geguckt und danach ging es mir gut.
Hast du The Greasy Strangler jemals gesehen?
Nein.
Hol doch das mal nach, bitte. Okay. Ich habe es so oft gesagt, der Bratfettkiller. Guck bitte diesen Film.
Ich glaube, weil der ist so in greifbarer Nähe. Und
guck
deswegen,
der Bratfettkiller.
Okay.
Wirklich, mach das.
Mach ich.
Worauf wollte ich gerade hinaus?
Du wolltest eigentlich über The Clone Tyrone?
Diese drei haben in diesem Film, finde ich, eine ganz tolle Chemie miteinander.
Ja.
Und tragen diesen Film in irgendwas... Also ich will auch gar nicht weiter über diesen Film irgendwas inhaltlich verraten, weil der lebt dadurch, dass man mit diesem, was geht denn hier ab, auf diesem Gefühl so ein bisschen mit.
Naja, was der Trailer ja schon verrät und
hab
was
ich
der
nicht
Name...
Geguckt.
Was
guckst du Trailer zu Netflix-Filmen?
Ich gucke alles, was deswegen hatte ich den ja nur auf dem Schirm, weil ich den Namen und das Thumbnail gesehen hatte, darauf basierend entscheide ich dann immer, gucke ich den Trailer und natürlich jetzt zum Beispiel diese Woche kam der neue Trailer zu Saw 10. Und das guckt man dann natürlich. Aber ja, hier in dem Fall war mir klar, es geht auch ums Klonen. Ja, weil das machen Trailer und Name schon irgendwie klar. Aber das, falls ihr denkt, damit ist dieser Film auserzählt, nee, das ist tatsächlich eine Sache, die relativ früh im Film klar wird. Und dann ergibt sich da was Größeres daraus. Und zwar eine Sache, die hat mich erinnert so an alte Blaxploitation-Filme, so in den 70ern, wo die irgendwelche super Typen oder auch super Frauen, ne, so jemand wie Foxy Brown zum Beispiel, in absurde Fälle hineingezogen wurden, die irgendwelche Verschwörungen. Und die Charaktere machen tatsächlich sogar einen Vergleich auf. Es geht einmal so um Krimi-Schund-Literatur an einer Stelle, aber auch Scooby-Doo wird erwähnt. Und Scooby-Doo ist ein sehr schöner Vergleich, weil auch da gibt es immer diesen einen Fall, wo irgendein Bösewicht einen völlig abstrusen Plan hat und damit die Welt verbessern möchte. Und dann hätte es nur dich und deine blöden Freunde nicht gegeben. Dann hätte ich das durchziehen können. Und so ist es hier tatsächlich irgendwie ein bisschen. Es hat mich auch an Sorry to Bother You erinnert, weil Sorry to Bother You hat ja auch so eine Social-Commentary-Komponente, die sich da so am Ende so mit einwebt, die auf der einen Seite super skurril ist und auf der anderen Seite aber irgendwie über die Black Culture oder auch über den aktuellen Zustand in unserer Gesellschaft erzählt, aber auf eine schräge Art und Weise. Und getragen wird das aber für mich durch die drei Hauptdarsteller. Also gerade Jamie Foxx ist so krass gut in der Rolle und Tiona Paris.
Der fühlt sich so erschreckend wohl. Mal ganz kurz, er hat sich ja die Woche das erste Mal zu Wort gemeldet seit fast Monaten und es ging ja so ein Thema rum, ob er im Krankenhaus und vielleicht so krank ist, dass er versterben wird.
Genau, seine Familie hatte kurzzeitig gesagt, so, wir bereiten uns auf das Schlimmste vor.
Keiner weiß auch bis jetzt, was genau passiert ist, aber jetzt gab es erstmal tatsächlich Lebenszeichen, kann man sagen, von ihm wieder einigermaßen wohl auf. Ich meine, er sieht immer noch sehr ausgemergelt, zumindest in dieser einen Aufnahme aus, aber... muss ja auch nicht sagen, was er da hatte, aber auf jeden Fall schien bei dem, also gerade der, ich finde, der versprüht eigentlich immer so richtig viel Lebensfreude, ist ja auch Lebensretter. Der hat ja vor ein paar Jahren diesen Typen da weggezogen aus dem brennenden Auto, ne, vor seiner eigenen Einfahrt. Der hat
das
so
weiß
krass,
ich gar nicht.
Er hat irgendein Auto gebrannt oder im Unfall festgeklemmt und der hat es dann raus aus seinen, hat auf der Straße jemand aus dem Auto gezogen, wenn ich mich richtig erinnere. Also das war Der scheint so ein cooler, netter Dude zu sein.
Ja, es ist schön, den mal wieder in so einer Rolle zu sehen, wo er wieder zeigen kann, was er kann. Zuletzt hatte er ja, letztes Jahr, erinnerst du dich vielleicht noch an
diesen anderen
Day-Shift.
Ja, ja.
Ja, ne, da kommt es einem immer so vor, wie Netflix winkt mit der Kohle und sagt, hier haben wir Drehbuch Müll XY, willst du machen? Ja, für die Kohle auf jeden Fall. Und hier
findest du das verwerflich?
Nein, nein.
Fertig.
Punkt. Aber ich finde es schöner, wenn man dann auch noch ein Jahr später sagt, ich spiele bei einer Nummer mit, die sich als Drehbuch schon anders gelesen haben muss.
Der war auf der Blacklist, das Drehbuch, auch 2019.
Ja, und gedreht von jemandem, der gefühlt keine Erfahrung hatte oder zumindest noch keinen großen Film gemacht hat. Ja. Und das ist ja eigentlich eher so, das ist ein Wagnis für Schauspieler. Aber da finde ich es toll, dass er das gemacht hat. Also ich fand den toll, ich fand den ein bisschen zu lang. Muss ich sagen, das war so ein bisschen das Problem. Und hinten raus war er dann auch, es gab so ein paar Momente und vor allen Dingen eine Figur, die dann noch reinkommt als Bösewicht, die mir nicht ganz so gefallen hat, aber...
Wobei ich den ersten Auftritt von dieser Figur ziemlich cool fand.
Ja, ich auch, aber dann ganz am Ende war es ein bisschen schräg. Wow. Da wird es dann nämlich wirklich zu Scooby-Doo und es verliert so ein bisschen diesen coolen Vibe, den es vorher hat.
Für mich hat es auch so einen leichten Stranger-Things-Faktor, der da auch mit so drüber schwebte. Das mochte ich wirklich gerne. Ich frage mich nach dem, also ich gebe allem, was David gesagt hat, mit. Der hat auch eine tolle Ausstattung, der Film. Der körnige Look tut dem auch richtig gut. Insgesamt wirklich eine feine Nummer, die ich gerne im Kino gesehen hätte und nicht zu Hause, ehrlicherweise. Ich frage mich so ein bisschen nach diesem Film und nach Guardians of the Galaxy, dem Hollywood-Special. Wie muss das für Kevin Bacon sein, immer wieder in Filmen erwähnt zu werden? Obwohl er selbst gar nicht mehr so viel vor der Kamera macht, aber wie so eine Ikone wird er ja immer so, immer wieder mal zitiert, in dem Fall zweimal Hollow Man.
Ja, wollte ich sagen, vor allen Dingen in Verbindung mit einem Film, der ja nun wirklich nicht als einer seiner besten gilt, Hollow
aber
Man.
Aber einer meiner ersten, die ich richtig faszinierend fand mit ihm, weil ich da super jung war, als ich den geguckt habe und weißt du, wie die Maus im Käfig am Anfang läuft, dann wird sie hochgehoben und getötet.
Ich weiß noch, war der nicht von irgendeinem Großen, der war doch von Paul Verhoeven, glaube ich, oder? Das war von irgendeinem Regisseur, wo man meinen müsste, der macht eigentlich andere Filme und dann hat er aber Shit produziert, der mit den vorherigen Filmen nichts zu tun hatte. War Paul Verhoeven? Ja. Deswegen war ich da mal sehr enttäuscht, ne? Weil man kannte ihn vorher von Starship Troopers oder von Robocop oder
Sleepers.
Basic Instinct. Sleepers?
Achso, du meinst Paul Verhoeven.
Verhoeven, ja.
Ich dachte gerade Kevin Bacon, ich dachte schon bei den Filmen so.
Nee, Paul Verhoeven. Nee, und Kevin Bacon, der hat ja alles möglich gemacht. Der hat ja auch, wie hieß der nochmal, Tremors im Land der Raketenwürmer. Ein toller Film. Einer meiner Lieblings-Trash-Klassiker.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Also auf jeden Fall, The Clone Tyrone, schaut euch den gerne an auf Netflix.
Ja, einer meiner Lieblinge.
Da muss ich auch wieder sagen, ich meine, wir schimpfen auch manchmal und manchmal denke ich aber auch wieder, ich meine, jetzt hätte ich auf Netflix diesen Monat Nimona gehabt und The Clone Tyrone, das ist was. Neben all dem anderen Kram, was da so kommt.
Ja,
der kommt die heute, wo wir aufnehmen, also wenn ihr das hier hören könnt, gestern, ich habe mich nie mit dir auseinandergesetzt, bin ich gespannt, ob du gleich sagst, geht ja gar nicht oder interessant, kommt diese Doku über, na wie heißt denn der? Amerikanische große YouTuber, der Boxer, der auch immer alle provoziert.
Jake Paul.
Okay, da kommt eine Doku.
Ja, ja.
Heute.
Die ist schon so benannt. Es wirkt halt einfach hochgradig tendenziös, weil die Beschreibung, die ich nur gelesen hatte, war der rasante Aufstieg eines Blablabla-Talentes. Und also dieser ganze negative Aspekt, der seine Figur und der vor allen Dingen auch beide Brüder ja auch umgibt, der wurde zumindest in diesem Einleitungstext, den ich auf Netflix gelesen hatte, nicht erwähnt. Und ich bin nicht sicher, ob ich eine Doku gucken möchte, in der man mir erzählt, ja, er hat es von ganz oben geschafft und jetzt ist er Boxer, er ist so cool. Weil der soll ein ganz schlimmes Schwein sein, genau wie sein Bruder. Da gibt es mehr als genügend Geschichten und die haben es beide auch mehr als genügend bewiesen vor der Kamera.
Ich gehe so oft gar nicht in diese, sage ich mal, so Figuren so großartig rein, vor allem wenn sie so aus dem Social-Media-Bereich kommen.
Ich hatte mit Lester-Schwestern im Podcast haben wir über die beiden regelmäßig gesprochen.
Weiß ich immer nur so, da gibt es Probleme und ich weiß gar nicht, wie tief die Löcher da manchmal sind. Und ich kriege ganz selten so Sachen mit, wie von diesem frauenverachtenden Menschenhändler, der da festgenommen wurde, der andere.
Der andere?
Na, wurde letztens festgenommen.
Ach so, Andrew Tate.
Andrew Tate. Ah, genau. Ja. Da kriege ich es dann auch einigermaßen mit. Okay, Geistervilla. Das kann ich relativ kurz machen. Ihr könnt euch seit letzter Woche Disneys neuen Film Geistervilla anschauen in Kinos. Da gab es schon mal einen Film, 93, mit Eddie Murphy.
Mit Eddie Murphy, ja.
Mit Eddie Murphy. Und da haben sie sich gesagt, naja, inzwischen haben wir ein Piraten-Franchise, das hat über 2 Milliarden Dollar eingespielt. Jungle Cruise war auch basierend auf einer Freizeitpark-Attraktion aus dem Disney. Können wir doch
Tomorrowland,
guck mal, da können wir doch nochmal hier Haunted Mansion, nochmal Geistervilla machen. Aha. Haben sie jetzt gemacht? Ich meine, mit Lakeith Stanfield, Rosario Dawson, Owen Wilson, Danny DeVito und Jamie Lee Curtis und Jared Leto. Ist ja wirklich ein namhafter Cast.
Als Geist, glaube ich, ne?
Als Geist, ja. Ist ja wirklich ein namhafter Cast zusammengeworfen. Und ist die Geschichte von der Mutter, dem 9-jährigen Sohn, die ziemlich günstig eine Villa kriegen in New Orleans, ne? Wie es halt so ist, ne?
Ja.
Und stellen dann aber fest, aha, ist ja so günstig, weil der spukt. Und bist da einmal drin, kommst du auch nicht mehr raus. So richtig, aus der ganzen Nummer. Und wirst verfolgt. Und diesem Phänomen nehmen sich nach und nach verschiedene Menschen an, weil sie ja nicht wieder rauskommen, wenn sie mal da waren. Darunter ein Wissenschaftler, ein Priester, ein Medium und ein Historiker. Und Lakeith Stanfield ist eigentlich die einzige Figur, die ein bisschen mehr Raum haben darf. Ist ein Wissenschaftler, der geschasst wurde von seiner eigenen Gilde und dann aber auch aufgrund so dramatischer Ereignisse in der Vergangenheit versucht, so mit dem Reich des Übersinnlichen, der Toten vielleicht festzustellen, existiert da wirklich was. Was aber passiert ist bei diesem Film erst am Anfang, weil man sich ja schon vorstellt, Disney macht einen Familienfilm daraus, finde ich fast echt zu gruselig. Wenn sie das erste Mal diese Villa betreten, alle schon so verhangen und dann siehst du dann so Sachen, die sich da bewegen und Geister, die so rumlaufen und auf einen Zug. Also ich, ist jetzt nicht auf dem Level von Kaspar, der Schlossgeist oder wie auch immer der hieß, sondern schon die ersten 20 Minuten dachte ich, also wenn jetzt hier ein 6-jähriges Kind drin säße, wäre mir das ehrlicherweise zu viel.
Ach, krass, ich hatte eine Kritik die Tage gelesen und da hatten sie genau kritisiert, dass es hier gar keinen Horror mehr gäbe.
Na, ich finde dann später wird dir dann irgendwann schon klar, ah, okay, diese Geister dort, da gibt es nochmal so eine Art Hierarchie und ein System und dann nochmal was Übergeordnetes, Böses. Aha. Und daraus wird dann einiges davon wieder relativiert, aber direkt am Anfang dachte ich so, also das ist ja mir zu schaurig. Der Film hatte einen Tag, ich habe jetzt noch nicht wieder geguckt, einen Tag bevor er in die Kinos kam, noch keine FSK-Freigabe. Und ich denke mal, Disney hat gebuhlt um FSK 6 und ob sie dann FSK 12 bekommen haben, müsste ich parallel nochmal schauen. Was aber passiert ist, dass ich finde, der Film geht 2 Stunden. Und diese 2 Stunden sind teilweise ganz schön langatmig und ganz schön zäh, weil du auch weißt, was wird da passieren. Rosario Dawson als Mutter, du spürst diese Mutter-Kind-Beziehung nicht so richtig. Das Schönste an diesem Ding ist eigentlich dieses Haus und dieses Anwesen, was ein bisschen verhangen ist. Owen Wilson als Priester sagt wieder so seine gewollt coolen One-Liner so ein bisschen hin und her. Ich finde nicht, dass die auflockernd sind.
Hat der nicht auch damals dieser Horrorhouse-Film mit, wo Catherine Zeta-Jones mit die Hauptrolle hatte und Owen Wilson einer der Nebendarsteller war, da hat er doch schon mal in so einem Haunted Mansion-Film mitgespielt. Der hieß nur anders. Hieß der nicht die Geistervilla im Deutschen?
Das Geisterschloss.
Das Geisterschloss, ah.
Ja, The Haunting.
Und der ist nämlich wirklich auch, da stirbt da glaube ich sogar auch. Okay. Spoiler, Entschuldigung.
Okay. Naja, und was hier aber auch dann ist, Tiffany Haddish kommt wieder mit ihrer so ganzen Street-Credibility-Art so, das hab ich gemacht, den Fluch hab ich aufgelöst, yo Bitch, so nach dem Motto. Und ich so das Gefühl habe, das ist sie halt immer sie und das passt dann irgendwie nicht so da rein. Wenn wäre da nicht Danny DeVito, der quasi ja so eine lebende Legende ist und immer so ein bisschen was so väterliches gefühlt mit sich vorträgt, hätte ich da gar nicht so richtig zu sehen gehabt. Und Lakeith Stanfield darf, wenn es mal seinen Charakter ein bisschen an die Substanz geht, zwischendurch mal ein bisschen zeigen, was der eigentlich kann. Aber im Grunde ist das ganz schön viel Perlen vor die Säue. Und da ist wahrscheinlich, wenn man das durch das tatsächliche Haunted Menschen- oder Geister-Villa geht, hast du ja mal gesagt. Nee, ich ja nicht. Aber du hast ja gesagt, das ist deine zweitliebste Attraktion. Also ich kann mir vorstellen, dass das deutlich besser ist, jetzt den Film hier anzuschauen.
Es gab damals, ich erinnerte mich, weil wir waren
157 Millionen Dollar übrigens für den Film.
Ah.
Siehst du nicht.
Wir waren, glaube ich, Anfang der 90er in Disneyland Paris damals mit meinen Eltern. Da habe ich das erste Mal erlebt. Seitdem war ich jetzt noch mehrfach da. Und ich weiß noch, ich stand damals in so einem Fahrstuhl, der ging nach unten. Dann haben sich so die Bilder verändert und dann steigst du in so eine Lore und wirst dann durch so ein Haus durchgeführt und da sind auch diese blauen, schwebenden Geister und das machen die sehr clever, so mit Projektionen und so. Und der Film, was ich jetzt im Trailer gesehen habe, sieht zumindest sehr ähnlich aus wie das, was sie da in diesem Haus machen. Glaubst du, das ist was für Kinder? Weil du sagst jetzt so, die Charaktere sind nicht so ausgearbeitet, aber das wird ja wahrscheinlich keinen Kindern...
Na, ich glaube, wenn du jetzt so 9 oder 10 bist schon, wenn du jetzt 6 oder 7 bist, wäre es mir ehrlicherweise zu gruselig, glaube ich, sehr sicher. Holly, bestimmt.
Dann gehe ich mit Holly da rein.
Ich glaube, die ist ist genug, aber diese 2 Stunden ist wirklich, ich finde es teilweise wirklich auch dann zu dröge.
Okay.
Wenn du dir überlegst, dass Guillermo del Toro das machen wollte, der hat ja 10 Jahre lang versucht, diesen Film zu machen und hat gesagt, nee, es wird nichts. So unter den Vorgaben, die sie da haben, und das spürt man auch. Hat sich die Attraktion, wenn du mehrfach, hast du sie mehrfach besucht oder nur einmal als Kind?
Mehrfach besucht.
Und bleibt die so über die lange Zeit gleich oder wird dann neu drüber gearbeitet?
Nee, ich glaube, also ich entsinne mich natürlich nicht mehr an die Unterschiede, aber ich vermute, dass sich da nichts verändert hat, weil ich mich nicht daran erinnern kann. Meine liebste Attraktion ist übrigens Pirates of the Caribbean. Das ist so toll, da mit den Booten da lang zu fahren, und dann, das haben die so toll ausstaffiert. Also wenn du mal in Disneyland Paris sein solltest, die beiden Dinger sind der Shit.
Ja, muss ich mal gucken. Ich war nur einmal in Paris bisher, vielleicht tue ich das nach.
Ja.
Für Netflix war ich mal da.
Ich war vor 2 Jahren für meinen Geburtstag mit den beiden Mädels.
Vielleicht mache ich das mal. So, die Turtles sind zurück.
Ja.
Die Turtles sind zurück.
Hast du ein Verhältnis zu den Turtles gehabt? Nee, ne? Du warst zu jung dafür.
Nee, ich habe als Kind, also meine Brüder waren ja so viel älter, ich musste immer Baywatch, MacGyver und A-Team schauen.
Musste? Also Baywatch, ja, Mist, aber
wenn ich,
A-Team,
wenn ich sechs oder fünf sein. Also ich fand das cool. Ich habe zwar nicht verstanden, was er bei MacGyver immer baut zu, aber ich dachte, ich bin schon als Kind rumgelaufen und dachte, was könnte man hier machen? Und dann ist mir nie was
eingefallen.
Aber
was ist ein Nuklearsprengkopf?
Ja. Und A-Team war natürlich auch immer cool. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
Ja.
Oder ich steige in kein Flugzeug. Murdoch und so. Und bei Baywatch hatte ich regelrecht Angst. Es gab da eine Folge, wo einer bis zum Kopf eingegraben wurde und dann kam die Flut. Ah. Der ist ertrunken, weil sie den eingegraben haben. Das war ganz schön gruselig für mich. Aber nachmittags, wenn meine Brüder noch zur Schule waren, ich war immer zu Hause oder am Wochenende, und dann liefen halt noch Cartoons. Da waren die Turtles mit schon eine Sache, die ich richtig gerne geguckt habe, und fand auch Splinter immer gruselig als Kind. Ja, obwohl er ja kein Böser ist. Aber ich war so Captain Planet und so. Richtig geil. Aber auch eben die Turtles geschaut. Und deswegen kenne ich die seit so bestimmt, seitdem ich 4, 5, 6 Jahre alt bin, habe ich Turtles begleitet.
Es war meine Nummer 1 Spielzeugmarke damals. Das war ja Ende der 80er, war das ganz, ganz groß. Also durch die TV-Serie. Dann kamen die ersten Videospiele dazu, die weitestgehend fantastisch waren. Gerade so diese Beat'em-Ups, die dann dazu produziert wurden. Und nein, sie heißen Brawler. Ich war, ach Gott, ich bringe das immer durcheinander, obwohl ich neulich ein Video dazu gemacht habe. Auf jeden Fall war das,
dann wirklich ein bisschen,
es kam dann in den 90ern, kamen diese ersten Filme mit echten Darstellern, die dann noch so Gummikostüme anhatten. Es gab ja letzten Endes 3 davon. Der erste war toll. Der zweite so, da war dann auch Vanilla Ice mit drin, der dann Go Ninja, Go! Einen Song, den man in diesem Film jetzt zum Beispiel auch wieder hört. Natürlich ist es ein Film, in dem sie auch Anspielungen an diese frühen Sachen drin haben.
Ja.
Ich hatte Actionfiguren, ich hatte zum Beispiel das Turtle-Mobil, das Pizzas verschießen konnte. Und das war
Pizzen.
Ja.
Entschuldigung.
Als Kind habe ich Pizzas gesagt, und das behalte ich mir jetzt einfach bei.
Ist okay, inzwischen darfst du das ja auch sagen.
Und deswegen, ich bin großer Fan. Und war danach immer so ein bisschen enttäuscht, ne? Die Michael Bay-Filme waren so, gerade der zweite war richtiger Quatsch. Die Animationsversuche, die gemacht wurden, die sind nie so richtig gut gewesen. Und jetzt hat dann Seth Rogen gesagt, ich probiere das nochmal zusammen mit Evan Goldberg. Die haben ja nun auch schon so einige Sachen versucht umzusetzen. Und ich finde, die machen das richtig stark. Ich finde, die haben jetzt keinen Ansatz, der nicht schon mal irgendwie gemacht worden wäre. Hier sind es jetzt Teenager. Also das Neue ist, dass die Turtles eben noch keine ausgefertigten Ninjas sind, sondern sie ist quasi so dieser erste, wie The Batman, so die ersten Abende, wo sie das erste Mal auch in Prügeleien hineingeraten. Und dieses Training, was sie von Meister Splinter so aufgedrängt bekommen haben, das zahlt sich dann zum ersten Mal aus. Und sie werden dann so vor diese Wahl gestellt, was machen wir mit diesen Kräften? Ne? Und dann können sie sich entscheiden, zu Helden zu werden. Und das machen sie aber auch, weil sie gerne akzeptiert werden möchten. Und
das finde ich den wichtigsten Kern des Films. Weil das macht dem Film nämlich den Unterschied. Der baut eine Brücke, in dem quasi diese grundlegenden Bedürfnisse. Es gibt genau 2 Bedürfnisse, die wir als Menschen ganz grundlegend haben. Das eine ist Autonomie, also Freiheit, und das andere ist Bindung, also Zuhause, Liebe, Freundschaft, was auch immer. Und das finden sie ein ganz tolles Gewicht aus diesen beiden Themen zu wissen, wo ist mein Zuhause, aber was sind meine anderen Bedürfnisse, auch woanders dazuzugehören, um meine eigenen Grenzen auszutesten. Mhm. Und damit kann man sich so wunderbar mit diesen Vieren, die dadurch, dass sie zusammen ja auch wieder gehören, aber jeder auch seine Geschichten bekommt. Der eine, der ein bisschen ängstlich ist, der nächste, der so Kabanga, der so immer hau drauf sein will. Und jeder bekommt dann nochmal, obwohl es ja gleich 4 Figuren sind, so kleine unterschiedliche Facetten, sodass man den einen oder anderen mögen kann. Und da nimmt sich der Film...
Skurrilerweise aber Michelangelo noch am wenigsten, der früher immer der Strange in der Runde war, jetzt ist es noch am ehesten so, dass ich das Gefühl hatte, ich lerne mehr über Leonardo und über Raphael. Die waren nämlich die einzigen, die so richtige Character-Traits, gerade Donatello und Michelangelo bleiben so ein bisschen blasser.
Das mochte ich aber total gerne, dass diese Figuren auf jeden Fall quasi so einen emotionalen Boden bekommen und das bei nicht mal 100 Minuten Lauflänge, sodass man da einsteigen konnte. Und dann haben sie sich so von dem Look inspiriert, den Spider-Man Across the Spider-Verse mitbringt, auch mit dem Tempo der Gags. Es gibt so eine ganze Vielfalt an Witzen, das konnte man allein schon in der Pressevorführung sehen. Journalisten lachen nicht so oft, aber es haben immer wieder aus verschiedenen Ecken gelacht. Und wenn einer alleine gelacht hat, war es meist David. Und du merkst einfach, David hat diesen ultra speziellen Humor, wenn er laut auflacht. Aber
gerade einen Gag, der so schön ist, weil ich dachte, das ist genau dieses, weil ich bei Barbie neulich drüber gesprochen habe über Humor und da dachte ich so, ja, das ist mein Humor und
ich finde, der Film hat so viele liebevolle Sachen drin, dass es großen Spaß gemacht hat, den anzuschauen.
Wir haben ihn in der deutschen Version geguckt und ich muss sagen, ich fand es erstaunlich gut, was sie da im Deutschen gemacht haben und ich mochte vor allen Dingen Superfly. Superfly haben sich ja so ein bisschen verändert. Im Original ist es ja der Wissenschaftler, der zu Superfly oder zur Fliege wird, Baxter Stockman. Und hier ist es irgendwie nur eine Fliege, die durch das Ooze, das kennt man auch schon aus den alten Stories, werden diese Figuren halt zu Mutationen. Ich fand es mal sehr erfrischend, dass hier nicht Shredder oder der Foot Clan drin sind, sondern...
Und das ist auch Bebop und Rhino,
also Rocksteady.
Dass du da auch, dass auch nicht klar ist, wo die genau, wie die
genau,
zu verorten
sind. Genau, die Figuren werden auch so ein bisschen mit ihren Allianzen, wird so ein bisschen gepuzzelt und geschaffelt. Es ist also, entwickelt sich nicht so, wie man es von früher kennt. Das heißt, hier sind so ein paar Ansätze da und es sind Figuren, die ich zumindest noch nicht kannte. Unter anderem zum Beispiel Genghis Frosch und vor allen Dingen auch der Fisch, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Es gibt einen singenden Fisch, der sagt immer, der singt immer so seinen Namen. Und alle anderen sind immer genervt, dass er den singt. Und
Ray Filet.
Ray Filet. So toll. So ein schöner Gag. Ich musste da häufig lachen, häufig schmunzeln. Ich mochte diese Charakterriege. Es gibt jetzt im Hintergrund wieder aus den Szenen, die dann alles sehr broke und scheiße finden, wieder das Geschimpfe darüber, dass April O'Neil nicht so aussieht, wie man sie von früher kennt, hat mich null gestört. Ist ein toller Charakter, auch in dieser Runde.
Bleibt ein Film über mutierte Schildkröten und die Ratte als Papa. Also das Monster dann über Diversität oder was auch immer. Ja. Wirklich.
Wir regen uns also dann darüber auf, in einem Film, in dem riesige Fliegen durch die Gegend rennen, dass eine Frau nicht so aussieht, wie man es sich gerne wünschen
Warum
würde.
Ist der Raptor blau? Was ist das bitte?
Ja.
So ungefähr.
Genghis Frosch hat aber gar nicht das linke Bein verletzt, so wie der echte Genghis Khan.
Ich war überrascht davon. Du hast gesagt, du hast so ein bisschen prognostiziert, dass der was kann.
Ich fand den Trailer schon toll.
Ja gut, aber das alleine ist ja manchmal, muss nicht immer das treffen.
Also klar,
und jetzt dachte ich hierbei, ich war wirklich positiv überrascht und auch jetzt Tage danach denke ich so, oh, den würde ich mir auch gerne nochmal anschauen. Macht wirklich Spaß.
Ich bin gespannt, wie der funktioniert im Kino, weil Turtles ist jetzt nicht mehr die frischeste Marke. Es wurde häufig versucht, die großen Tage sind vorbei. Und es ist halt gerade auch so ein wirklich großes Feld an Dingen, die jetzt angelaufen sind. Ne, Barbenheimer ist das große Thema, aber es gab jetzt ja auch einige Flops, die auch deswegen...
Und Elemental läuft immer noch. Wer jetzt einen Animationsfilm sehen will, sagt sich vielleicht tatsächlich,
genau.
Oh, ich gucke Elemental.
Haunted Mansion könnte einen...
Aber was Seth Rogen anfasst, scheint durchaus auch auf der Hand und Fuß zu haben, auch aus dem Produktionsbereich heraus. Also The Boys ist ja nun auch ein starkes Ding. Muss man gucken, was er noch alles so
Preacher
macht.
Preacher hat er noch gemacht gehabt.
Ah, da gibt es so einiges. Da gibt es so einiges.
Lass mich dir mal was erzählen, was du dir auf jeden Fall sparen kannst. Ich wünsche mir eigentlich, dass du dir den Film anguckst.
Kannst du mir ein Pendelfarbe vors Gesicht halten und sagen, ich soll langsam einschlafen?
Nee, so funktioniert das nicht, Robert.
Achso, aber wie heißt der Film nochmal?
Hypnotic.
Wie? Und dann funktioniert es ohne Pendel und einschlafen?
Ja, ne, pass auf, es läuft so. Okay. Du gehst zu jemandem hin und sagst so, du bist nicht du. Und dann sagt die Person, ich bin nicht ich, und dreht sich um und nimmt ihre Pistole und schießt sich in den Kopf.
Oh.
Hypnotic ist der neue Film von Robert Rodriguez, den kennt man eigentlich noch.
Den habe ich hier sogar als Stream. Wir könnten jetzt auch einfach gehen und den anmachen, da können Leute den anhören.
Ich war knallhart. Ich habe es mir gegeben, weil mir wurde auch dieser Stream angeboten oder ich hätte in die Pressevorführung gehen können. Und ich wusste, dass der Film schlecht wird, weil er aus den USA schon katastrophale Kritiken bekommen hatte. Und dachte aber, nee, ich gucke mir den an. Sogar Leute, die mir so folgen, die haben mir geschrieben, die haben den vor ein paar Wochen in der Sneak-Kredenz bekommen und das war grauenerregend. Also der kriegt nur auf die Fresse, der Film. Es war auch insofern ein bisschen skurril, weil ich kam hinterher raus und meinte zu dem, es stehen ja dann immer diese Presseleute da.
Ja.
Und der meinte, na, wie war's? Und ich sagte so, beschämend schlecht. Also wirklich beschämend schlecht. Und er so, oh Mann. Also drehte sich so zur Seite und ich dachte so, das musst du doch geahnt haben. Also das weltweite Presseecho ist katastrophal. Du wirst doch jetzt nicht gedacht haben, dass die deutschen Journalisten da rauskommen und sagen, ja, das war gar nicht mal so übel. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe 99 Minuten, so lange geht der Film, glaube ich, die ganze Zeit gedacht, jeden Moment muss doch eigentlich...
93. Ich bin so ein Zahlenmensch. Tut mir leid, das hat nichts mit dir zu tun. Wenn ich kann,
die Credits gehen aber
mir
noch ein
fällt
paar
es,
Minuten.
Nee, die Lauflänge ist 93. Es fällt mir total schwer, wenn ich vor mir sehe eine Zahl und dann sagt jemand eine falsche ja. Zahl. Ich muss es, tut mir leid.
Man muss aber, also um mal auf die Zahl einzugehen, das ist das Schöne an diesem Film. Er ist nicht lang und er ist relativ schnell vorbei.
Ja, aber da greift er die Relativitätstheorie. Fühlt sich ja endlos an.
Ja, es fühlt sich. Naja, wobei, ich hatte viel Spaß. Es ist nämlich so einer dieser Filme, die irre schlecht sind, aber so schlecht, dass du da schon...
Du guckst den so ein bisschen wie Ups, die Pannenshow.
Ja, so ein bisschen. Also es war so, dass ich die ganze Zeit dachte, wann springt Leslie Nielsen aus dem Wandschrank, okay, um mir zu sagen, das ist doch jetzt hier eine Parodie. Weil der beginnt schon auf eine Art und Weise, die einfach, sie ist auf TV-Niveau inszeniert. Und man sieht am Blick von Ben Affleck, habe ich zwei Dinge vermutet. Entweder die haben den auch hypnotisiert und dadurch gezwungen, an diesem Film mitzuwirken. Oder Ben Affleck denkt die ganze Zeit an irgendwelche Steuerschulden oder an die Hochzeit, die er noch bezahlen muss mit Jennifer Lopez.
Warum und muss er die bezahlen?
Deswegen diesen blödsinnigen Film da jetzt mitmachen muss. Auf jeden Fall wirkt er die ganze Zeit wie nicht da. Ich habe den noch nie so sehr am Film vorbeispielen sehen. Es gibt Szenen, da passieren extremste Sachen. Und er guckt so, als wäre er gerade aufgestanden und beobachtet sich im Spiegel morgens beim Zähneputzen. Der zeigt keine Regung. Das ist wie egal. Jetzt hätte er gesagt so, nee, heute Arbeitsverweigerung. Ich mache einfach nicht mit. Und daneben steht dann Alice Braga. Die kennst du vielleicht noch aus. Die, Rodriguez hatte mit der Predators zum Beispiel gedreht. Mhm. Da war sie die weibliche Hauptrolle. Und greift sich ja sowieso meistens dieselben Leute, um dann hinten auf seinem Bauernhof oder im Hinterhof irgendwelche Filmchen zu drehen. So sieht das hier auch wieder aus. Und die erzählt ihm dann wirklich 93 Minuten Exposition ins Gesicht. Und das ist halt meistens Blödsinn. Und es ist so eine drollige, das ist so, Ben Affleck steht da und guckt ins Nichts und macht immer so, aha. Und sie so, die Hypnotiseure. Es geht nämlich um eine geheime Geheimorganisation, die so geheim ist, dass sie in den Geheimorganisationen in den USA auch nochmal so richtig
geheim. Da müsste man einen Film über diese ganzen Geheimorganisationen machen, die über den Geheimorganisationen ja. stehen. Also wenn die Citadels von diesen Hypnotics nichts ja. wissen, während die Skrulls ja. irgendwo, ja, Entschuldigung.
Und da, es gibt nämlich befähigte Menschen, die sind Hypnotiseure und das sind aber so krasse Hypnotiseure, sind super Hypnotiseure, die werden sogar in Hypnotic, heißen sie in dem Film, und die werden so in Stufen eingeteilt. Das ist ein bisschen wie X-Men und es gibt dann die Figur,
oder wie Scientology,
den Hauptbösewicht, der, ja, genau, ja, und der Bösewicht ist dann sozusagen Tom Cruise, der ist Hypnotic Stufe 5 und der geht halt zu Leuten hin und sagt so, du überfällst jetzt eine Bank. Wildfremde Leute und sagt das denen ins Gesicht, manchmal guckt er sie nicht mal an dabei und dann machen die Leute das sofort. Und ich dachte so, nee, so funktioniert doch Hypnose nicht und auch nicht jeder ist empfänglich für Hypnose. Aber der Film stellt das so in den Raum und macht dann, also dieses Regelwerk, das er nie erklärt, das wird dann erweitert. So, es gibt dann irgendwann Szenen, die sind Inception. Und damit meine ich wirklich Inception. Es gibt eine Szene, da faltet sich der Raum über quasi den Himmel. Also alles dreht sich dann auch am Himmel so entlang. Und das sind Effekte. Es gibt auf YouTube diesen Effekt, wo YouTuber so ihr Gesicht mit so einem Wirbel verzerren können. Ja. So sieht es aus. Und das ist, ich dachte so, krass, der Film hat 65 Millionen Dollar gekostet. Also nicht nur, dass Robert Rodriguez dieses Budget nochmal zusammengekrebst bekommen hat, aber ich weiß nicht, wo es gelandet ist. Und es ist ein Logikloch nach dem anderen. Es gibt dann später nochmal einen Twist. Natürlich, in diesem Film ist das obligatorisch. Der will mir dann Dinge erklären, die das Ganze nochmal in ein anderes Licht drücken. Aber der Twist, ich wusste nicht, ob der Film vorher oder hinterher peinlicher ist. Es ist auf jeden Fall alles krass schlecht. Und ich habe lange nicht mehr einen Film, ne, wir haben ja dieses Jahr, ich habe so halbe Sterne für Caveman gegeben oder für Manta Manta. Die sind dann auch nochmal auf einer anderen Stelle übel. Aber mit dem Budget, mit den Leuten und mit so einem Film, der so in dieser Mittelklasse spielt, der so mies ist, das habe ich ewig nicht gesehen.
Vielleicht ist das eine Art Geldwäsche-Steuerabschreibungsfilm.
Ich kann, also bei Robert Rodriguez ist mir wirklich, das ist ein Phänomen. Der hat früher, ne, also Desperado, Sin City, wir reden vom From Dusk Till Dawn.
Ich liebe Planet Terror.
Planet Terror ist auch richtig gut. Und dann hat er irgendwann angefangen...
wie hieß denn diese Schulnummer? Wo er in der Schule...
Faculty.
Faculty, ja.
Dann hat er irgendwann ja angefangen mit Spy Kids und seit ein paar Jahren macht er nur noch Shit. Der hatte dann irgendwann für Netflix dieses We Are Bla 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 Heroes, glaube ich, hieß es, gemacht. Ein unterirdischer Film und dann irgendwie auch noch dieses Book of Boba Fett hat er ja, glaube ich, regelsführend mit inszeniert. Da ging es ja dann völlig bergab. Und Hypnotic hat er selbst geschrieben. Er hat erst gedacht, das wird doch jetzt hier der Drehbuchautor von Soccer Dog the Movie geschrieben haben, weil anders kann ich mir nicht. Aber nee, das hat er selber geschrieben. Es ist wirklich.
Ich guck den noch. Ich bin gespannt. Ich habe ihn noch vor mir. Danke für das Anteasern.
Bitte. Ja, also kommt, glaube ich, diese Woche ins Kino sogar.
Nächste Woche. Am 10. August. Ja. Du hast noch was mitgebracht.
Ich habe jetzt schon ein paar Mal angeteasert, dass ich den gesehen habe.
Und was wieder über einem. Also der letzte Film hat 1,4 Millionen Zuschauer gemacht in Deutschland, ne? Der 8. Teil. Ja. Der Eberhofer-Reihe.
Ja, jetzt und ist der 9. Teil, ist es dann wohl, Rerago-Rendezvous.
Ja.
Ich bin ja erst mit dem 8. Teil eingestiegen und bei dem dachte ich so, der ist ja weird. Der wird richtig strange gegen Ende, weil dann so Schießereien, das Ganze hat ja so eine schöne Dorfromantik, so eine Vorstadtebene, wo dann ein paar Charaktere, die ich sehr niedlich finde, aber auch sehr skurril zum Teil, sehr schön zusammenspielen. Das Ganze, du hattest neulich das schon mal gesagt, ist wirklich auf TV-Niveau inszeniert und es hat eben diesen bayerischen Charme. Es gibt auch bestimmt Leute, die sagen, das ist...
Gibt's bayerischen Charme?
Ja, ne, ja. Aber ich hatte gemerkt, so der letzte Teil hatte ein paar schöne Lacher und ich mochte einfach diese Truppe mit der granteligen Mutti, die zu Hause Essen macht für den verkifften alten Sohn und der jüngere Sohn ist Polizist, der wird in alle möglichen Fälle hineingezogen und diese Fälle sind aber nicht wirklich Thema, sondern es geht eher um das Untereinander mit seinen Freunden in der Bar und mit seiner Frau und mir hatten jetzt Leute geschrieben, dass in den Teilen vor dem 8. Sind die Fälle tatsächlich noch sehr viel zentraler. Und das merkt man jetzt auch bei Rerago-Rendezvous. Da haben sie versucht, da wieder ein bisschen zurückzugehen. Dieser eigentliche Fall hier verschwindet nämlich, beziehungsweise jemand wird gefunden. Und zwar geschreddert. Sie finden den Finger auf einem großen Feld, das offenbar durch einen Mähdrescher geschreddert wurde. Jemand hat also eine Leiche entsorgt. Und da wird sich dann nun durchgerätselt. Aber im Zuge dessen passieren alle möglichen Sachen. Die Frau vom Polizisten, ich kann euch die Namen leider nicht nennen, weil so sehr ich die Figuren auch mag, ich habe ein sehr schlechtes Namengedächtnis.
Wie, du meinst die Schauspielerin oder meinst du die Rolle?
Die Rolle. Sie wird jetzt Bürgermeisterin. Und das kommt...
Ist sie nicht Silvi oder so?
Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall kommt sie ins Gehege, sich dadurch mit ihrem Mann, weil so ein bisschen, es geht dann auch um Männlichkeit, weil er auf einmal nicht mehr der Typ ist zu Hause, der die größte Position hat.
Susi,
ja, okay. Und deswegen müssen sie zum Paartherapeuten und diese kleinen Sachen, die so für kleine Gags sorgen. Mutti hat auch keinen Bock mehr, zu Hause das Essen zu machen für alle und ständig aufzuräumen, sondern will jetzt lieber einen Führerschein machen. Und das ist alles ganz nett, aber ich habe gemerkt, dass diese pointierten und sehr bissigen Witze aus dem Vorgänger, die waren hier gar nicht mehr drin. Und ich habe auch gemerkt, dass dieses Schräge, was ich am Google-Hupf-Geschwader mochte, das war offenbar so ein Ding, was nur in diesem Film passierte. Aber ich fand den trotzdem noch nett. Ich fand ihn wirklich nett. Das ist so ein 3-Sterne-Film, also gerade so 3-Sterne-Film, aber ich fand ihn nett.
Du kannst schon sagen, dass du dein Herz ein bisschen verloren hast an die Eberhofer-Reihe.
Ich habe auch Lust, die Vorgänger zu gucken. Mir hatten auch mehrere Leute geschrieben. Ich hatte dann gesagt, wo könnte man am besten einsteigen? Und jeder hat mir einen anderen Film genannt. Aber es haben sich so ein paar Sachen gedoppelt. Deswegen dachte ich, ich werde dann mal, ich glaube, Griesnockerl-Affäre wurde mir jetzt hauptsächlich empfohlen. Ich schau mal rein. Ich werde mir die alle nochmal irgendwann angucken.
Wie gesagt, diese Reihe fing mit ein paar hunderttausend Zuschauern an, ist inzwischen mal 1,4 Millionen. Werden aber so, und das finde ich ein bisschen mies anscheinend, so von der deutschen Filmwirtschaft, wenn der Deutsche Filmpreis ist, nicht mal erwähnt, ne? Obwohl es immer einer der erfolgreichsten Filme ist des Jahres, und da gibt es ja auch Publikumspreise inzwischen, wird da anscheinend so ein bisschen getan, als würde diese Reihe nicht existieren.
Ja, aber man, also preiswürdig würde ich sie jetzt nicht sehen.
Nicht preiswürdig, aber trotzdem, wenn man so auf die deutsche Film, das macht der Deutsche Filmpreis ja. Er schaut ja so auf Zusammenschnitte, was lief alles so dieses Jahr, was waren so Publikumslieblinge, sowohl am künstlerischen Film als auch an einem großen Film. Da finden die wohl nie in irgendeiner Form eine Erwähnung. Und das finde ich ein bisschen, ich meine, 9 Teile und dann ja, auch das Leute zu,
also, keine Ahnung, also mein Vater hat früher, der hat einen ganz, ich würde mal sagen, beschissenen Geschmack, was solche Sachen angeht und der hat früher geliebt und deswegen musste ich das leider als kleiner Junge immer mitgucken. Der Bulle von Tölz Ottfried Fischer. Und das fand ich so beschissen, so scheiße. Und das hier ist im Grunde...
Eine Parodie darauf?
Nee, das nee, keine Parodie, das ist im Grunde dasselbe. Also das,
jetzt passiert es zum zweiten Mal. Du hast dich schon vor ein paar Folgen gefragt, wirst du jetzt auch wie deine Eltern, die zu Hause Klassik hören, statt irgendwie Heavy Metal?
Ja.
Ist
ja.
das die Transformation?
Ich glaube langsam, das ist die...
Kennst du das? Man schaut in den Spiegel und erkennt eines seiner Elternteile nach und nach wieder, so in den Gesichtszügen.
Ja, ich kenne ja, ich weiß gar nicht, wie mein richtiger Vater aussieht.
Ach so, okay.
Deswegen kann ich das nicht sagen. Das ist die umgekehrte Boss-Transformation. Ja, also so viel dazu. Falls ihr Oberhofer-Fans seid und aus Bayern kommt, dann wird das wahrscheinlich
10. August.
Zum kulturellen Standard gehören, da dann reinzugehen bei einer Weißwurst und einer Marsbier. Für alle anderen, die hier im Norden Deutschlands wohnen, die werden wahrscheinlich sagen, was, wovon redet er da eigentlich? Aber das ist auch alles okay.
Und damit, liebe Leute, machen wir
Mama.
Für heute einen Sack zu.
Sack zu.
Nächste Woche geht's dann weiter.
Wir machen einen Schlag auf den Sack.
Schlag auf den Sack. Nüsse. Wir wünschen euch eine tolle Woche bis dahin und nächste Woche hören wir uns wieder. Danke fürs Reinhören. Macht's gut. Tschüss. Du sagst sonst immer auch noch Tschüss.
Tschüss.
8Cast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.